Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir miteinander an diesem Wochenende das Wort Gottes betrachten und studieren dürfen zu einer ganz speziellen und heute, denke ich, sehr wichtigen Fragestellung. Es geht um Endzeit, es geht um Verführung, das haben wir schon gehört in der Einleitung unseres Bruders. Und eine der mächtigsten und allgegenwärtigsten Endzeitverführungen ist die Pfingst- und charismatische Bewegung. Ich denke, dass fast jeder gläubige Christ in irgendeiner Weise, und sei es durch Verwandte, durch Bekannte, durch Arbeitskollegen, durch die Medien, irgendeine Berührung hat mit Charismatikern oder Pfingstlern. Und das ist kein Wunder, denn es ist eine Verführungsströmung, die eine ganz, ganz starke Macht ausübt in der heutigen Zeit. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns mit ihr beschäftigen. Wir wollen das tun anhand der Bibel, anhand des Wortes Gottes. Das, was letztlich auch uns hilft, die Verführungen der Endzeit zu überwinden, das ist das inspirierte Wort der Heiligen Schrift. Das ist die gesunde Lehre der Apostel, genau wie es auch angedeutet wurde, dass wir das Wort recht teilen, dass wir die apostolische Lehre und Weisung studieren. Das ist der Schlüssel und die Hilfe, damit wir diese vielen falschen Lehren, die heute um sich greifen, auch durchschauen. Und das wollen wir mit Gottes Hilfe heute Abend und in den nächsten Tagen tun. Wir wollen wichtige Lehren und das Selbstverständnis der Pfingst- und charismatischen Bewegung uns ansehen und schauen, was sagt denn die Bibel dazu? Was sagt Gottes Wort? Das ist die ganz entscheidende Frage. Und Gottes Wort ist der Maßstab, an dem wir jede Lehre und auch jede Geistesbewegung prüfen müssen. Heute Abend soll es um das Thema gehen, die charismatische Bewegung, endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung. Ich möchte da ein kurzes persönliches Zeugnis voranstellen. Denn dass ich solche Seminare halte, ist letztlich auch die Frucht dessen, dass meine Frau und ich einmal etwas mehr als 4 Jahre in dieser Pfingst- und charismatischen Bewegung drin waren. Wir waren einmal eifrig überzeugte Charismatiker und waren auch dieser Überzeugung, dass wir jetzt die große Erweckung vor uns hätten und dass wir mittendrin in einem abenteuerlichen, spannenden Wirken Gottes wären, das große Ergebnisse hervorbringt. Wir waren als junge Christen da hineingekommen, nachdem wir in einer Methodistengemeinde zunächst einmal gelandet waren. Als junge Christen hatten wir da noch kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Wir hatten aber dann gemerkt, dort war schon bibelkritische Theologie drin und alle möglichen Dinge. Wir waren unzufrieden, wir waren nicht glücklich. Und da kam dann eine ältere Frau auf uns zu und hat gesagt, ihr sucht doch nach mehr geistlichem Leben, nach mehr Kraft. Ich weiß, wo ihr es finden könnt. Und dann hat sie uns empfohlen zu einem kleinen Hauskreis, der da abseits der verschiedenen Gemeinden in unserem Heimatort sich getroffen hat. Und dort bin ich als junger Christ das erste Mal mit Charismatikern in Berührung gekommen. Und ich war erst einmal befremdet und auch etwas ängstlich. Und das hat mir gar nicht so gefallen. Da waren Zungenreden und Zungengesänge in diesen unverständlichen Sprachen. Da gab es dann Visionen, da hat plötzlich jemand gesagt, ich habe einen Eindruck vor meinem geistigen Auge, ich sehe Ketten, da ist jemand gekettet und muss frei werden, solche Dinge. Und das kam mir erstmal sehr seltsam vor. Aber wir sind dann weiter dort geblieben und je länger wir dort geblieben sind, desto mehr ist eigentlich meine Skepsis geschwunden. Und schließlich haben wir dann bei einem pfingsterischen Gemeinde die Geistestaufe unter Handauflegung gesucht. Und wir haben sie auch bekommen, wir haben dann in Zungen geredet, wir waren Pfingstler. Und zunächst mal ließ sich das ganz gut an für uns scheinbar, wir waren begeistert, es wurden uns große Visionen erzählt, was Gott in unserer Heimatstadt und in Deutschland alles tun wollte, Millionen Leute sollten sich bekehren, ganz große Bewegungen sollten entstehen. Es wird ja immer gesprochen von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das werden wir heute Abend noch sehen. Und dann war es eigentlich so, dass Gott durch seine Gnade uns an irgendeinem Punkt aufgeweckt hat. Der Prophet, der unsere Gemeinde leitete, fing an, den Leuten die Hände aufzulegen und die fielen rückwärts auf den Boden und fielen in Trance. Die waren also dann halb bewusstlos und haben da irgendwelche Glücksgefühle gehabt und dann wurde über sie geweissagt, was weiß ich für seltsame Dinge. Und da wurde es uns mulmig. Wir haben doch so viel auch von der Bibel verstanden, dass wir gemerkt haben, das kann irgendwie nicht richtig sein. Wir waren erzogen worden, die Äußerungen der Propheten und Lehrer in der Bewegung völlig ernst zu nehmen und niemals Kritik zu üben. Das war so eine typische Verführungsschiene. Die haben gesagt, wenn du einen Gesalbten des Herrn in Frage stellst, dann bist du direkt unter dem Angriff des Teufels und dir geht es ganz schlecht. Also haben wir uns davor gehütet, irgendeinen kritischen oder skeptischen Gedanken zu äußern, wenn da irgendeine Autorität etwas gesagt hat. Aber dann kamen eben Dinge, da konnten wir nicht mehr. Es gab auch große Prophetien, da sollte eine Medienakademie entstehen, dort im Schwarzwald. Gott hätte es angeblich gesagt und dann wurden da 2 Millionen Mark damals Spenden gesammelt und alles schien ganz toll zu gehen und plötzlich war diese Medienakademie und das ganze charismatische Werk kurz vor dem Bankrott. Dann hat man den Leuten praktisch gesagt, ja, ihr müsst jetzt bei euren Seelsorge-Schäfchen jeder 1.000 Mark eintreiben innerhalb von einer Woche. Und dann wurde die ganze Vision einfach eingestampft. Niemand hat mehr darüber geredet, diese Akademie wurde aufgelöst. Die Vision war plötzlich nichts mehr, aber keiner hat sich entschuldigt, keiner hat erklärt, warum das, was angeblich Gott geoffenbart hat, plötzlich jetzt nicht mehr gilt. Das waren so Dinge, wo wir gemerkt haben, da stimmt einfach was nicht. Das stimmt nicht mit der Bibel überein, was wir hier machen. Und dann hat Gott es so geschenkt, dass wir gemerkt haben, wir sind unter einem falschen Geist gesessen. Wir waren von einem Verführungsgeist beeinflusst. Und das war ein Schock für uns. Wir sind dann ganz rasch aus dieser Gemeinde ausgetreten und wir waren dann ein Dreivierteljahr eigentlich ziemlich für uns. Wir waren am Boden zerstört, wir haben gerungen, wir haben gebetet, Herr, was ist jetzt die Wahrheit, was ist jetzt richtig? Es wurde uns ja alles von der Bibel her erklärt, scheinbar mit biblischer Begründung. Wir haben das nicht verstanden. Und dann hat Gott Schritt für Schritt Klarheit geschenkt, mehr Klarheit. Und schließlich waren wir an dem Punkt, wo wir uns beide auf den Knien losgesagt haben von diesem falschen Geist der Pfingstbewegung. Und dann kam Befreiung und auch eine Erneuerung in unser geistliches Leben, sodass wir wieder klar sahen, sodass wir auch gemerkt haben, was heißt eigentlich biblische Christusnachfolge? Ich habe mich dann sehr viel mit biblischer Lehre beschäftigt, weil es war mir ein Bedürfnis, diese ganzen falschen Lehren von der Bibel her zu durchschauen. Gott hat es so geführt, dass ich da ein dickes Buch drüber schreiben durfte, die charismatische Bewegung im Licht der Bibel, das jetzt schon fast 20 Jahre erschienen ist. Und danach hat der Herr es auch so geführt, dass immer wieder auch Gemeinden mich eingeladen haben, ich soll doch mal Vorträge zu dem Thema halten. Und Gott hat es so gefügt, dass mir ein Lehrdienst aufs Herz gelegt wurde, ein Aufklärungsdienst, wirklich zu warnen in den Gemeinden vor den endzeitlichen Verführungen. Und das darf ich jetzt durch Gottes Gnade über 10 Jahre vollzeitlich tun. Zuvor war ich 7 Jahre bei der Revision der Schlachterbibel mitbeteiligt und es war für mich auch nochmal eine Vertiefung in der Bibel, in der biblischen Lehre. Und das ist also der Grund, warum ich jetzt solche Vorträge halte, weil ich am eigenen Leibe erlebt habe, was es bedeutet, verführt zu sein. Weil ich auch mitbekommen habe über viele Jahre, was für schreckliche Schäden dieser pfingstlerische falsche Geist anrichtet bei Menschen. Ich kenne manche Leute, die waren monatelang in der Psychiatrie, die haben Stimmen gehört, die waren völlig am Ende, bevor sie frei wurden von diesem Geist. Ja? Es sind schreckliche Dinge, die da zum Teil passiert sind, gescheiterte Ehen, Leute, die bankrott gingen und Schulden gemacht haben, von denen sie nie wieder loskommen konnten und alle möglichen Dinge, die da eine Rolle spielen. Man kann mit diesem falschen Geist nicht spielen. Es ist etwas Gefährliches um diese Bewegung. Sie schillert verführerisch, sie hat eine Außenfassade, die ausgesprochen anziehend ist für viele. Aber in Wirklichkeit ist sie letztlich aus der Finsternis, auch von unten, wie damals die Väter der Berliner Erklärung 1909 feierlich festgestellt haben. Und das kann ich nur bestätigen als ehemaliger Charismatiker. Ja, soweit das Wir wollen uns heute Abend also mit der Frage beschäftigen, ist die charismatische und Pfingstbewegung eine Erweckung oder eine Verführung? Ich werde in diesen Vorträgen ganz einfach diese beiden Bewegungen zusammennehmen. Sie sind zwar etwas unterschiedlich im Stil, aber die wichtigsten Lehren der Pfingstler wurden von den Charismatikern übernommen. Und im Grunde ist es der gleiche Geist, es ist das gleiche Zungenreden, die gleiche Prophetie. Nur wie gesagt, der Stil ist etwas anders, da werden wir vielleicht auch noch drauf kommen. Aber diese beiden Bewegungen beanspruchen, wir sind die Vorhut sozusagen, die erste Welle einer weltweiten Erweckung und Geistesausgießung, die beispiellos ist, die gigantisch sein wird. Sie sagen, angeblich hätte Gott versprochen, am Ende der Zeit seinen Geist wie zu Pfingsten noch einmal auszugießen, aber auf Millionen und Milliarden Menschen, auf alles Fleisch, auf die ganze Menschheit. Und deswegen erwarten die Pfingstler und Charismatiker eine große Erweckung, die letztlich mündet in der Bekehrung ganzer Städte, ganzer Völker und der ganzen Welt. Und das ist genau das, was diese Bewegung kennzeichnet und was sie natürlich auch anziehend macht für fleischliche, ungefestigte Christen. Wisst ihr, für einen fleischlichen Christen, und das habt ihr selber vielleicht auch schon in euch gespürt, ist es ja nicht so einfach, dass man Teil einer kleinen, verachteten, ausgegrenzten Minderheit ist. Ja, der Herr Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, nicht du große Herde. Und es ist nicht so ganz einfach für das Fleisch, der Auskehrig der Welt zu sein, wie der Apostel Paulus sagt. Und da sagen die Pfingstler, ja, ihr werdet mal ganz groß und bedeutend sein, euch werden die Millionen nachlaufen, ihr werdet einmal in Stadien predigen vor zigtausenden von begeisterten Zuhörern, ihr seid zu großem berufen. Und genau so sagen sie es nämlich, besonders den jungen Leuten. Sie sagen, ja, da wird eine Geistesausgießung sein. Peter Wenz zum Beispiel, der bei uns in Stuttgart einer der Oberpfingstverführer ist, hat mal gesagt, ja, 80.000 Leute werden sich bekehren in Stuttgart. Er hat es in einer Vision gesehen. Und dann haben sich bei diesem Feldzug vielleicht 80 Leute bekehrt und keine 80.000 und auch die noch nicht richtig. Und dann hat er eben gesagt, ja, ihr habt falsch gebetet. Es ist eure Schuld, dass diese Vision Gottes nicht zustande kam. Und so ähnlich werden die Pfingstler immer wieder hingehalten. Ja, es wird gesagt, Gott hat gesagt, die große Erweckung kommt. Und dann kommt sie noch nicht. Und dann heißt es, ihr müsst weiter beten, ihr müsst noch mehr machen, noch mehr. Und dann irgendwann kommt sie. Aber die Frage ist ja, stimmt es überhaupt, dass am Ende der Zeit solch eine große Massenerweckung vorhergesagt ist, wo Millionen und Milliarden und ganze Völker sich bekehren? Das ist eine Frage, die wollen wir heute Abend einmal vom Wort Gottes her uns ansehen. Und verbunden damit ist natürlich auch, dass die Pfingstler sagen, die endzeitliche Gemeinde wird die ganze Herrlichkeit der Gemeinde zu Pfingsten der ersten apostolischen Gemeinde wieder besitzen. Sie werden wieder Apostel haben, sie werden wieder Propheten haben, sie werden Wunderzeichen haben, neue Offenbarungen. Alles wird sein wie zu Apostelgeschichte-Zeiten. Und das ist auch eine Lüge und eine Verführung, aber das muss man erst mal durchschauen, was die Bibel da sagt. Es ist attraktiv. Ja, sie sagen, wir sind die apostolischen Urchristen. Alle anderen sind gar nichts, aber wir haben es. Wir haben das, was die apostolischen Christen auch hatten. Und diese Lehre ist eben auch damit verbunden, dass Gott angeblich in der letzten Zeit alle Ämter und Zeichen und Wunder der apostolischen Anfangszeit wiederherstellen wollte. Diese ganze Lehre ist im Grunde eben so, dass viele Leute sagen, das ist toll, da schließe ich mich an, so wie wir damals auch. Du kannst hier Teil einer gewaltigen Bewegung sein und du siehst Erfolg. Jede Menge Erfolg wird dir versprochen als Christ. Und das wollen wir jetzt noch einmal sehen. Was sagt denn die Bibel eigentlich über diese letzte Zeit wirklich? Und das ist eben das ganz Wichtige, dass wir nicht solche Botschaften nach dem Bauchgefühl beurteilen. Das fühlt sich für mich gut an, so sagt man das heute manchmal, ja. Da habe ich ein schönes Gefühl dabei, wenn ich sowas höre, so eine Predigt. Ihr Lieben, wenn ihr so reagiert, dann werdet ihr heute ganz schnell verführt. Die Frage ist, was steht geschrieben? Die Frage ist, reagieren wir wie die Beröer, wo es hieß, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte, oder nehmen wir die Dinge einfach so, wie wir sie von unserem fleischlichen Gefühl her einordnen? dann werden die verführerischen Lehren der Charismatiker reinlaufen wie Öl. Ja, die schmecken viel besser als die bitteren Worte der wahren Prediger und Propheten, die zur Buße rufen. Ja, das Fleisch will ja nicht zur Buße gerufen werden. Das Fleisch will gestreichelt und gekitzelt werden. Und das machen die Charismatiker. Ja, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist ein Gebot. Ich habe ja schon erzählt, die Charismatiker selber, die werden erzogen und getrimmt, nicht zu prüfen. Denen wird gesagt, wehe, du prüfst kritisch, dann hast du einen Kritikgeist, der ist aus dem Teufel und du bist schon halb weg vom Fenster. Ja? Und deswegen wagen es viele Charismatiker gar nicht, mal zu schauen, stimmt denn diese Rede meines Propheten da oben auf der Kanzel mit dem Wort überein? Aber genau das müssen wir tun. Wir müssen wachsam sein und prüfen, und zwar alles. Ich möchte euch sehr bitten, dass ihr auch das prüft, was ich euch heute predige. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln dabei und schlagt nach und prüft es. Das ist genau die richtige Haltung, die wir brauchen. Ja, was sagt die Bibel denn eigentlich über diese Welt in der letzten Zeit? Stimmt es, was die charismatischen falschen Propheten sagen von dieser Welterweckung, von dieser großen Geistesausgießung, wo ganze Völker sich bekehren, stimmt es mit der Bibel überein? Nun, ich kann gar nicht alle Bibelstellen behandeln mit uns heute Abend, die dafür eine Rolle spielen. Ich möchte nur mal eine ganz klare Äußerung des großen, herrlichen, letzten Propheten zitieren. Und das ist ja der Herr Jesus, der Prophet, von dem Mose geweissagt hatte. Einen Propheten wie mich wird der Herr einmal senden. Er hat nämlich auch etwas gesagt über die letzte Zeit vor seinem Kommen. Und zwar lesen wir das in Lukas 17. Wir wollen mal aufschlagen, Lukas 17, Vers 24. Da sagt der Herr, denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen erleuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. So, und wie klingt es nach Massenerweckung, dass ganz viele Menschen sich in der letzten Zeit bekehren, kurz vor der Wiederkunft Christi? Ganz und gar nicht. Der Herr Jesus vergleicht unsere Zeit, in der wir leben in der Zeit vor der Wiederkunft Christi. Er vergleicht unsere Zeit mit der Zeit Noahs. Und zur Zeit Noahs waren die Menschen immer mehr in Gesetzlosigkeit und Dämonie verstrickt, bis Gott Gericht üben musste. Vielleicht lesen wir das einmal in 1. Mose 6, wie Gott diese Menschen damals beurteilt hat. Ab Vers 11 in 1. Mose 6. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Damals wurden alle Menschen gerichtet, nur 8 Menschen überlebten, wurden verschont, weil sie Gerechte waren durch den Glauben. Und dann vergleicht der Herr die Tage, in denen wir leben, mit den Tagen Sodoms und Gomorras. Das ist doch sehr interessant, weil die Sünden Sodoms und Gomorras heute ganz öffentlich prominent herausposaunt werden und öffentlich vorgeführt werden. Ja, und wie war es in Sodom und Gomorra? Letztlich wurden alle Sodomiter durch das Feuer Gottes verzehrt. Letztlich wurden nur 3 Seelen gerettet. Im Endeffekt aus Sodom. Und alle anderen kamen um. Und der Herr sagt, genau so wird es sein, wenn ich wiederkomme. Da werden die allermeisten Menschen in Gesetzlosigkeit, in Bosheit, in Zügellosigkeit, in Okkultismus so weit voranschreiten, bis das Gericht Gottes kommen muss, bis das Maß der Sünde voll ist. Und in dieser es ist eben genau nicht so, dass die Menschen hungrig wären nach Gott und sich massenhaft bekehren würden. Massenbewegungen entstehen nur dort, wo wirklich offen scheinchristliche Sekten sich ausbreiten. Das allerdings. Aber das wahre biblische Christentum bleibt eine kleine Minderheit. Das war schon immer so und in der Endzeit ist es noch mehr so. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Die Welt bekehrt sich nicht, sondern die Welt geht dem Gericht entgegen, dem Zorngericht Gottes über alle Gesetzlosigkeit und Bosheit. Und das sehen wir auch an ganz vielen anderen Stellen. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, wenn wirklich in der Endzeit alle Völker sich bekehren sollten, wie die Pfingstler und Charismatiker meinen, wo kommen dann die Leute her, die sich von der Hure Babylon verführen lassen? Da heißt es ja in Offenbarung 17 und 18, dass alle Könige und alle Völker der Erde durch den Glutwein ihrer geistlichen Hurerei trunken gemacht wurden. Wenn die Völker sich alle bekehrt hätten zu Christus, wie könnte die Hure Babylon sie alle verführen? Also das passt überhaupt nicht zusammen. Auch die Offenbarung mit ihren Gerichten über die ganze Menschheit zeigt doch ganz deutlich, dass die Masse der Menschen eben gerade nicht zu Christus gekommen ist, sondern dem Antichristus zujubeln wird. Also schon einmal, das ist eine Lüge. Diese ganzen Propheten, diese ganzen Voraussagen und Lehren von der großen Endzeiterweckung widersprechen der Heiligen Schrift. Und es ist ja wohl klar, wenn wir eine klare Stelle haben, die uns an diesem Punkt etwas deutlich sagt, dann kann eine Lehre nicht richtig sein, die auch nur einer einzigen Bibelstelle widerspricht. Weil der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Wenn wir etwas lehren wollen von der Bibel her, dann müssen alle Bibelstellen auch damit übereinstimmen und wir können nichts lehren, was im Widerspruch zu einer klaren Aussage der Bibel steht. Ja? Und deswegen sind also diese Lehren eindeutig unbiblisch. Die Zukunft ist nicht Massenerweckung, sondern das massenhafte Gericht über die Gottlosen am Tag des Herrn, wenn Christus kommen wird, um die Gottlosen und Ungläubigen zu richten. Wie sieht es denn mit der Christenheit aus? Lehrt die Bibel, dass die Gemeinde am Ende der Zeit eine ungeahnte Stufe der Herrlichkeit erklimmen wird, wo die Apostel und die Propheten und die Wunderzeichen des Anfangs ihr wiedergegeben werden? Oder lehrt die Heilige Schrift, dass die Gemeinde in der Endzeit in einem Zustand des Verfalls ist, in einem Zustand der Not und der Schwachheit, wo es um die Treue zu Gott und seinem Wort geht? Wir wollen einmal da auch nur drei wichtige Prophetien über die Endzeit herausgreifen. Und die stehen in Timotheusbriefen. Zunächst einmal aus dem zweiten Timotheusbrief. Da wird nämlich etwas gesagt über die Gemeinde in der Endzeit, ganz direkt und bewusst. In 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Sehr interessant, die Pfingster sagen, in den letzten Zeiten werden herrliche Zeiten einkehren. Glory, die Gemeinde wird herrlich sein, sie wird triumphieren, sie wird Macht und Einfluss haben. Die Leute werden nur so strömen. Und der Herr sagt, in der letzten Zeit werden schlimme Zeiten eintreten. Warum? Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also hier wird ganz deutlich gemacht, die große Not der Endzeit ist, dass es so viele Scheinchristen gibt, So viele Leute, die nur eine äußere Form von Gottesfurcht haben, aber in Wirklichkeit kennen sie den Herrn nicht. Sie sind nicht wiedergeboren, sie haben nicht die Kraft des Heiligen Geistes, sondern sie werden von ganz anderen Kräften getrieben. Und wenn wir uns die heutige Christenheit anschauen, dann sehen wir doch, wie erschreckend wahr und real diese Warnung ist heute. Es gibt so viele Millionen Menschen, die nennen sich Christen. Aber sie leben wie die Gottlosen, wie die Sünder. Da ist nichts sichtbar von Heiligung, von Geburt von oben, von ewigem Leben, sondern eine irdische Gesinnung, Fleischlichkeit und ein Leben in Weltförmigkeit und Sünde, wie die Gottlosen auch. Aber man sagt, man liebt Gott und man glaubt auch. Und das ist genau die Not unserer Zeit, warum eben gerade nicht die Gemeinde triumphal sich ausbreitet und immer stärker wird, sondern sie ist eine kleine Schar. Wisst ihr, dieses Wort aus dem Sendschreiben an Philadelphia, das hat mich als Pfingstler immer gestört, weil der Herr sagt, du hast eine kleine Kraft. Und damals musste ich sagen, ja, damit sind nicht wir Pfingstler gemeint. Wir haben ja die große Kraft, angeblich. Das passt gar nicht. Und es passt auch nicht. Die wahre Gemeinde in der Endzeit ist eine kleine, angefochtene Schar. Und die Gemeinde hat in der Endzeit eine Zeit der Prüfung, der Verderbnis und des Niedergangs zu erleben. Das Gericht beginnt am Hause Gottes, 1. Petrus 4, 17. Und ich lese noch eine weitere Weissagung der Schrift über die Endzeit und die steht in 2. Timotheus 4. Da heißt es, denn es wird, Vers 3, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Also auch hier wieder ist die Endzeit, unsere Zeit im Blick. Und es wird gesagt, in der Endzeit werden viele, die sich Christen nennen, das Wort Gottes, das Wort vom Kreuz, von der Heiligung gar nicht mehr hören wollen. Sie wollen lieber irgendetwas anderes hören, zum Beispiel das Wohlstandsevangelium, das die Charismatiker predigen. Wenn du nur richtig glaubst, dann kannst du Millionen scheffeln und Mercedes fahren und eine Villa haben. Das hört man doch gerne heutzutage. Aber nicht mehr von Leiden und Selbstverleugnung. Das sind genau unsere Zeiten, die hier im Blick sind. Niedergang. Untreue, Abfall von vielen, die sich Christen nennen, von Christus und seinem Wort und dem Glauben. 1. Timotheus 4, 1, das ist auch nochmal so eine Weissagung der Bibel über die letzte Zeit. Da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Genau das ist unsere Situation. Genau das ist auch das Wesen der Pfingstbewegung, dass da irreführende Geister wirken und dass da Lehren gelehrt werden, die von bösen Geistern listig erdacht werden, um die Heiligen und Auserwählten in die Irre zu führen. Das ist unsere Situation. Da warnt uns die Schrift. Und deswegen ist die letzte Zeit für die Gemeinde so herausfordernd. Es ist eine Zeit, in der wir ganz besonders auf die Gnade Gottes angewiesen sind, auf den Herrn und in enger Gemeinschaft mit ihm leben sollten, damit wir da nicht hineingezogen werden in diese Verführungsströme. Und die Schafe des Herrn, die gerne abschweifen von dem guten Hirten und gerne neugierig an irgendwelchen fremden Hecken und Zäunen schnuppern und mal versuchen, was es dort Gutes gibt, die sind in Gefahr. Aber die Schafe, die sich nahe an den guten Hirten halten, die sind nicht in Gefahr, auch nicht in dieser schweren Zeit. Ja, da hören wir an diesem Wochenende noch mehr davon. Ich möchte nur noch mal festhalten, dass also die Bibel ganz klar genau das Gegenteil von dem lehrt, was die pfingsterischen falschen Lehrer und Propheten behaupten. Die Gemeinde in der Endzeit, da wird nirgends gesagt, dass sie noch neue Apostel hätte. Im Gegenteil, es wird nur gewarnt vor falschen Aposteln. Es wird auch nicht gesagt, dass da neue Propheten von Gott erweckt würden für die Endzeit, sondern es wird gewarnt vor falschen Propheten. Und genauso wird auch nicht gesagt, dass in der Endzeit echte göttliche Zeichen und Wunder noch auftreten werden, sondern es wird gewarnt vor falschen, verführerischen Wunderzeichen, zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2. Ja, wir werden das morgen noch genauer studieren. Und das heißt also, die Endzeit ist ganz anders, als diese falschen Propheten sie behaupten. Es ist eine Zeit, die ganz herausfordernd ist für die Gemeinde, wo sie letztlich um die Treue kämpfen muss und um die gesunde Lehre kämpfen muss gegen falsche Lehren. Und ich möchte erst mal eine Sache noch mal ganz dringlich vor unsere Augen stellen. Wir dürfen in der letzten Zeit nicht schlafen und träumen, ihr Lieben. Es gibt viele, auch ernsthafte Christen, die sind ein Stück, denen fehlt geistliche Wachsamkeit und Unterscheidungsvermögen. Ich bin zum Beispiel immer wieder erschüttert in einheimischen Kreisen, manchmal auch in manchen russlanddeutschen Kreisen, dass zum Beispiel eine verführerische Predigerin aus der charismatischen Szene immer wieder Zulauf bekommt, wo man gar nicht meinen würde, dass solche Dinge, die Joyce Meyer, nämlich Fernsehpredigerin, eine Frau, die predigt und lehrt, und trotzdem viele finden sie toll, weil sie den Leuten irgendwelche schöne Geschichten erzählt, die ihr Ego streicheln und kitzeln. Und da wird dann nicht mehr gefragt, stimmt es mit der Bibel überein, sondern sagt man, ja, die sagt doch auch viel Richtiges. Ja? Und solche Dinge sind verderblich, ihr Lieben. Wir müssen prüfen anhand der Schrift jeden, der da irgendetwas an unsere Ohren bringt. Und das haben viele Gläubige heute nicht mehr gelernt. Und das Problem ist, dass wir zum Beispiel verstehen müssen, dass natürlich jeder Verführer irgendwelche Bibelstellen heranzieht, um seine falsche Lehre zu... Und viele Christen merken gar nicht, dass diese Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen sind und verdreht benutzt werden. Und um das zu merken, da müssen wir die ganze Heilige Schrift kennen. Und das kann ich nur immer wieder auch empfehlen, dass wir zum Beispiel die Bibel mehrmals von vorne bis hinten komplett durchlesen. Und wenn wir fertig sind, wieder anfangen und wieder komplett durchlesen. Und wenn wir das 3-4 Mal gemacht haben, dann fängt etwas an, nämlich dass Bezüge innerhalb der Bibel, zum Beispiel zwischen dem Römerbrief und der Geschichte von Abraham und dem Galaterbrief, dass da Bezüge sich herstellen, wo man ein Gesamtbild bekommt. Die biblische Lehre ist uns ja nicht aufgeschrieben wie so ein Schullehrbuch, das anfängt mit erstens Paragraph 1, 2, 3, A, B, C, wo alles logisch und systematisch hergeleitet wird, sondern zum Beispiel die Rechtfertigung aus Glauben, das finden wir zum Beispiel angefangen bei Abraham. Wir finden es Andeutungen davon in den Propheten. Wir finden es dann ganz stark natürlich im Römerbrief, aber auch im Galaterbrief. Und wenn wir nicht alle diese Bibelstellen zusammennehmen, dann bekommen wir kein richtiges Bild. Genauso zum Beispiel die Allversöhnung. Ja? Wenn wir jetzt 2 oder 3 Stellen aus dem Zusammenhang reißen würden, zum Beispiel Kolosserbrief, 2. Korinther 5, dann könnte man sagen, ja, die Bibel sagt doch, dass alle versöhnt werden. Wenn ich jetzt aber die ganzen vielen anderen Bibelstellen dazu nehme, wo ganz eindeutig gesprochen wird von einer ewigen Verdammnis und davon, dass es eben nur diejenigen errettet werden, die an Jesus Christus wirklich glauben, dann merke ich ganz klar, ich kann diese anderen Bibelstellen nur im Zusammenhang mit den deutlichen, klaren Bibelstellen verstehen, die eine ewige Verdammnis lehren. Sonst lehre ich falsch und führe die Leute in die Irre. Und deswegen, wir dürfen nie unsere Lehre nur auf 2, 3 Lieblingsbibelstellen stützen, sondern wir müssen immer fragen, was ist das Gesamtzeugnis der Schrift? Dafür braucht man zum Beispiel eine Konkordanz, so ein Stichwortverzeichnis, wo man nachschaut, wo steht zum Beispiel Gerechtigkeit oder Glaube oder Errettung oder der Begriff Versöhnung, wo wird es überall erwähnt und wie ist da der Zusammenhang? Und dann bekomme ich ein klares Bild. Und wisst ihr, das ist genau das, was der Herr Jesus getan hat. Es ist ja interessant, dass der Satan den Herrn Jesus versucht hat mit einer Bibelstelle. Als er ihn verleiten wollte, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen, sagt der Teufel, das steht doch geschrieben, und zitiert einen Psalm. Das könnte man sich nicht vorstellen eigentlich, aber genau so arbeitet er. Und es ist geschrieben, damit wir wachsam sind. Und was sagt der Herr Jesus? Wie widerlegt er den Feind? Er sagt, und wiederum steht geschrieben. Und dann bringt er genau ein Bibelwort, das zeigt, dass der Satan seine Bibelstelle falsch angewandt hat. Ja? Und das müssen wir auch sagen können, ihr Lieben. Wenn da jemand kommt, auch ein Zeuge Jehovas, und bringt da seine Lieblingsbibelstellen, dann müssen wir sagen können, das stimmt nicht, was du sagst, weil es steht auch das geschrieben. So sollten wir unsere Bibel kennen. Ja? Und das ist eben genau der Punkt, dass das oftmals nicht der Fall ist. Und was eben auch wichtig ist, dass wir die Bibelstellen in ihrem Zusammenhang verstehen, wie sie geschrieben stehen. Zum Beispiel, ein Beispiel, bei uns haben diese pfingstlerischen Irrlehrer Matthäus 18 genommen mit dem Binden und Lösen und haben gesagt, Gott hat mir gezeigt, das gibt uns die Vollmacht, Dämonen zu binden und zu lösen. Und wenn wir das Matthäus 18 mal lesen, dann steht hier geschrieben von Gemeindezucht und davon, dass man ein Mitglied, das gesündigt hat, ausschließt und dann nachher wieder diesen Ausschluss aufheben kann, wenn er Buße getan hat. Das hat also überhaupt nichts mit Dämonen zu tun, sondern es ist ein ganz klarer Zusammenhang. Und wenn man den einfach weglässt und sagt, ja, Gott hat mir gezeigt, das heißt was ganz anderes, dann muss ich sagen, Moment mal, wenn Gott dir das gezeigt hat, dann müsste das in der Schrift geschrieben stehen. Und diese Unterscheidungsfähigkeit, diese biblische Prüffähigkeit, die brauchen wir, damit wir die falschen Lehren durchschauen können. Ich möchte das mal an einem wichtigen Beispiel deutlich machen. Eine zentrale Stelle, eine Lieblingsstelle der Pfingstler ist Joel 3. Warum? Weil da genau ihre falsche These scheinbar Bestätigung findet. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Joel 3, Umgang mit der Heiligen Schrift. Das können wir daran sehr gut lernen. In den älteren oder in vielen Bibelübersetzungen ist Joel 3 praktisch das Ende von Joel 2, ja, die letzten Verse vom zweiten Kapitel. Und da heißt es ja, ich zitiere mal, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Ja, die Pfingster sagen, da steht's doch, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch in den letzten Tagen. Also alle Menschen bekommen den Heiligen Geist. Der David Wilkerson, der amerikanische Pfingster, sagt ausdrücklich, auch auf die Hexen und auf die Schamanen und die Zauberer wird der Geist ausgegossen werden. Stimmt es? Gut, wir müssen jetzt einfach mal sehen. Wisst ihr, das ist genau der Punkt. Wir müssen diese Bibelstelle im Zusammenhang mit dem lesen, was vorher und was nachher steht. Eigentlich müssten wir das ganze Buch Joel lesen, aber ich will einmal nur ein paar Verse vorher und ein paar Verse nachher lesen und dann wollen wir uns die Frage stellen, von wem redet hier der Prophet Joel? Was meint Gott mit dieser Zusage, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch? Ich lese jetzt einfach mal Joel 2 ab Vers 25. Da spricht der Herr durch den Propheten, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Wem gilt diese Verheißung in Joel 3? Dem Volk Israel, eindeutig dem Volk Israel. Ja? Es heißt nicht, alle werden Träume sehen, sondern eure. Und wer eure ist, das ist in dem Vers 25, 26 und 27 ganz klar gesagt, es ist das Volk Israel. Ja? Es sind nicht die Heiden. Ja, aber warum heißt es dann alles Fleisch? Das ist doch seltsam, oder? So ein seltsamer Ausdruck. Ja, da müssen wir die Bibel kennen. Wer hatte denn im alten Bund den Heiligen Geist auf sich? Das war nicht das ganze Volk. Das war nicht jeder Israelite, der geglaubt hat, sondern der Heilige Geist war nur gegeben den Königen, den Priestern und den Propheten, den Echten, den Treuen. Die anderen hatten den Geist nicht. Mose hat gesagt, dass doch das ganze Volk weissagen würde, aber der Geist war nicht auf allen. So, wie wird es aber sein in der Endzeit, wenn Gott Israel wieder annimmt nach der nationalen Buße in der großen Drangsalszeit? Da wird Gott seinen Geist ausgießen auf alle Israeliten, auch auf die Knechte und Mägde, auch auf die Söhne und Töchter, nicht nur auf die Könige oder Propheten. Das ist ganz klar die Bedeutung von Joel 3. Es geht also um die Geistesausgießung auf Israel. Und diese Geistesausgießung ist ja auch in anderen Prophetenbüchern geweissagt und es stimmt überein. Zum Beispiel Zacharia, ich will den Geist des Gebets und des Flehens ausgießen. Und an anderen Stellen, Hesekiel, Jesaja, finden wir auch diese Geistesausgießung, wenn Israel sich am Ende der Zeit bekehrt. Genau das sagt auch der Prophet Joel nicht. Und wie sieht es mit den Heidenvölkern aus zu der Zeit, wo Israel den Geist bekommt? Bekommen die denn auch? Dann lesen wir mal in Joel 4 oder eben 3, was mit den Heidenvölkern sein wird, sobald Gott seinen Geist auf Israel ausgießt. Da lesen wir ab Vers 1, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, also Juda und Jerusalem ist betroffen, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Also es steht ganz klar geschrieben, zu der Zeit, wo der Geist auf Israel ausgegossen wird, wird das Gericht über die Heidenvölker kommen. Nicht, dass sie auch Geist getauft werden, wie die Pfingstler sagen, sondern es wird Gericht kommen. Und zwar blutiges Gericht über alle Heidenvölker. Also da sehen wir wieder, das stimmt genau überein mit dem, was der Herr Jesus gesagt hat. Ja? Die Tage Noahs, die Tage Lots. Aber es stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was die Pfingstler sagen. Die Lehren der Pfingstler über dieses zweite Pfingsten, über die endzeitliche Geistesausgießung, sind eine Lüge. Sie verdrehen die Heilige Schrift. Und wenn wir die Schrift genau studieren, dann können wir das auch klar herausfinden, was die Schrift wirklich sagt. Ich möchte noch einen wichtigen Punkt erwähnen. Es ist auffällig, dass in den Aussagen über die Endzeit die Pfingstler und Charismatiker einige ganz wichtige Dinge peinlich verschweigen. Und zwar genau das, was unser lieber Bruder in der Einleitung gelesen hat von Matthäus 24, diese Warnung vor den falschen Propheten. Die wird nämlich fast gar nie erwähnt bei den Pfingstlern und Charismatikern. Das hat seinen Grund. Wir werden das noch sehen. Wir wollen es noch einmal kurz in Erinnerung rufen. Was sagt denn der Herr Jesus? Wir haben es schon gesehen. Er sagt im Grund, das Hauptkennzeichen der Endzeit, das ist die Verführung. Das, was die Endzeit ganz besonders heraushebt, ist eine massive Irreführung durch falsche Propheten. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein autorisierter, ein bevollmächtigter Sprecher Gottes. Wenn ein echter Prophet gesprochen hat, dann hat er nicht seine eigene Meinung gesagt, sondern er hat die Worte Gottes weitergegeben an das Volk Gottes. Und ein falscher Prophet, ein Lügenprophet, das ist jemand, der an das Volk Gottes im Namen Gottes verdrehte, falsche Dinge weitergibt. Lügen, falsche Lehren, falsche Gedanken. Und genau das tun die Pfingstler und Charismatiker in großem Maßstab. Sie reden immer wieder davon, der Herr hat zu mir gesprochen, der Herr hat geweissagt, der Herr hat geredet und gezeigt. Ich habe ja das eine Beispiel gebracht. Ein anderes Beispiel war, dass zum Beispiel einer unserer falschen Propheten gesagt hat, Ich habe eine Vision gesehen, wo Tausende von Menschen durch Leonberg, das ist unsere Heimatstadt, ziehen jubelnd und preisend hinter mir her und ich gehe ihnen allen voraus. Ja, diese Erweckung hat nie stattgefunden. Ja. Diese Vision ist nie Wirklichkeit geworden. Inzwischen ist der falsche Prophet weitergezogen und ist gar nicht mehr in Leonberg. Und es war einfach eine Lüge, aber er hat gesagt, Gott hat es mir gezeigt. Das ist falsche Prophetie, Irreführung im Namen Jesu Christi. Und das macht das Ganze so gefährlich und so herausfordernd. Ja? Diese falschen Propheten, sie versuchen, das Volk Gottes in die Irre zu führen. Und sie bringen auch da Wunderzeichen mit heran. Das steht im Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Also falsche Propheten und falsche Wunderzeichen stehen immer im Zusammenhang. Und das ist ganz klar, das, was diese Pfingstler und Charismatiker so gefährlich finden an diesen Lehren des Herrn Jesus, dass sie sie gar nicht erwähnen, das ist, weil sie selber damit gemeint sind, weil sie selber solche falsche Propheten sind. Deswegen erwähnen sie diese Warnungen so selten. Ich möchte noch eine Bibelstelle dazu nehmen. Matthäus 7, ab Vers 15, da lehrt der Herr Jesus die Jünger auch etwas ganz Wichtiges über die falschen Propheten. Er sagt dort, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Und dann ganz wichtig die Verse 21 bis 23. Das ist auch so ein göttliches Kennzeichen, wo wir erkennen können, wer diese falschen Propheten sind. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist ein sehr ernstes Wort. Was wird uns denn hier gezeigt? Nun, hier wird uns gezeigt, dass diese falschen Propheten der Endzeit drei ganz besondere Kennzeichen haben werden. Sie werden prophezeien oder weissagen im Namen Jesu Christi. Sie werden Dämonen austreiben im Namen Jesu Christi. Und sie werden große Wunder Zeichen tun im Namen Jesu Christi. Und nun können wir einmal in der Kirchengeschichte schauen, wo gibt es in unserer Zeit irgendeine Bewegung, die diese drei Merkmale hat. Ihr könnt viel schauen, aber es ist eigentlich in allererster Linie die Pfingst- und charismatische Bewegung, in der diese drei Merkmale auftreten. Weissagung, Dämonenaustreibung, Wunderzeichen. Und deswegen, wer hören will, wer sich lehren lässt vom Wort Gottes, der kann genau erkennen, wer die falschen Propheten in der Endzeit sind. Heute und jetzt zumindest sind es ganz eindeutig die Pfingstler und Charismatiker. Was noch kommt, wissen wir nicht, es wird ja noch schlimmer. Aber im Moment ist es genau diese Bewegung, vor der Gottes Wort warnt, die falsche Propheten, falsche Wundertäter und Dämonenaustreibung kennt, das ist ein Zeichen der Verführung. Ja, und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die Bibel warnt uns. Die Bibel warnt uns vor diesen falschen Propheten und auch vor den falschen Wunderzeichen. Auch da möchte ich nochmal aus 2. Thessalonicher 2 etwas lesen. Heute wird so viel geworben von den Pfingstlern über Heilungen. Es wird gesagt, lass dich heilen. Da gibt es meterhohe Plakate in Stuttgart zum Beispiel. Der Peter Wenz macht da immer wieder Werbung und sagt, Heilungsgottesdienste, wir beten dich gesund, komm zu unseren Gottesdiensten. Da werden die Hände aufgelegt, in Zungen geredet und dann werden die Leute meistens gar nicht wirklich geheilt, aber sie werden infiziert mit dem falschen Pfingstergeist. Und da lesen wir etwas aus 2. Thessalonicher 2, da geht es nämlich um den Antichristen. Und letztlich sind wir ja in der vorantichristlichen Zeit auch. Und da wird genau gewarnt vor diesen falschen Wunderzeichen, die wir heute immer mehr haben. Ich lese mal ab Vers 7 in 2. Thessalonicher 2. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also in der Endzeit warnt Gottes Wort vor falschen Wunderzeichen, die letztlich auch dem Antichristen den Weg ebnen werden. Und das ist genau die Not, dass nämlich die pfingstencharismatische Bewegung eine falschgeistige, eine irrgeistige Bewegung ist, durch die die Menschen letztlich vom Wort Gottes abgelenkt werden sollen und durch die sie letztlich auf eine Schiene kommen, wo sie falschen Wunderzeichen und falschen Propheten Glauben schenken. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass hier einfach diese falschprophetische Verführungsbewegung die Gemeinde letztlich ablenken soll von ihrem eigentlichen Auftrag, nämlich das Wort Gottes zu bewahren und treu zu verkündigen. Es ist so, dass diese Verführungsbewegung letztlich auch Wasser auf die Mühlen des Antichristen und auch der Und das müssen wir auch verstehen. Diese Verführungsbewegung hat ja einen gewissen Sinn. Auch letztlich, warum sie so viel Erfolg hat in der Endzeit, das liegt daran, dass der Widersacher dabei ist, auch die Leute, die sich verführen lassen, wegzulenken von der Autorität des Wortes Gottes und des Herrn Jesus. Ihr Lieben, das ist ja der Punkt gewesen mit der katholischen Kirche. Die römisch-katholische Kirche hat ja gelehrt, es gibt praktisch mehrere Quellen der Autorität und der Richtlinie für den Glauben der katholischen Christen. Die Bibel ist nur eine davon. Die Lehrentscheidungen der Päpste sind letztlich höher gestellt als die Bibel. Und letztlich haben sie genauso ihre falschen Propheten, zum Beispiel die Fatima-Erscheinungen und diese ganzen verschiedenen Leute, die Offenbarungen hatten. Auch das wird ja in der römischen Kirche ernst genommen. Sie sind also offen für alles Mögliche und sie haben nicht allein die Schrift. Das war ja das, was die Täufer und die Reformatoren auf den Leuchter gestellt haben, dass allein die inspirierte Heilige Schrift die Grundlage für unseren Glauben und unsere Lehre und unser Leben sein kann. Und die römische Kirche hat gesagt, nein, nicht nur die Schrift, auch die Tradition und die Lehrentscheidung der Päpste und Propheten offenbar. Und die Pfingstler und Charismatiker haben eben auch dieses allein die Schrift verworfen und sie sagen, letztlich neben der Schrift gelten auch noch die Offenbarungen unserer Propheten. Das, was Gott sozusagen aktuell in unsere heutige Zeit hineinspricht, das müssen wir doch genauso ernst nehmen. Die Bibel ist ja ein altes Buch, so sagen die das. Ja? Die neuen aktuellen Offenbarungen, die kriegen unsere Propheten. Und letztlich spielen die Botschaften der pfingstlerischen und charismatischen Propheten eine größere Rolle als die Bibel selbst. Das sieht man zum Beispiel an solchen Dingen, wir haben das selber erlebt, eine katholische Bekannte von meiner Frau hat noch eine Zeit lang Kontakt mit uns gehabt und hat gemeldet und hat gesagt, ja, Gott hat mich berufen, durch Visionen, durch Geistesbotschaften Bibellehrerin zu werden. Und dann später wurde sie Leiterin einer Bibelschule und dann wurde sie Aufseherin über 10 oder 15 Bibelschulen von Jugend mit einer Mission. Sie war immer noch in der römisch-katholischen Kirche, aber sie hat in Zungen geredet und sie hat als Frau gelehrt und geleitet. Aber das war völlig in Ordnung, weil der Geist hat es ja gesagt. Versteht ihr? In dem Moment, wo wir merken, da wird letztlich eine Geistesbotschaft über das inspirierte Wort gestellt, wo in der Heiligen Schrift ganz klar in 1. Timotheus 2 gesagt wird, ich verbiete einer Frau zu lehren und Autorität auszuüben über den Mann. Ja, was gilt jetzt, die Geistesführung oder das Wort Gottes? Die Pfingsten werden immer sagen, die Geistesführung gilt. Und da gibt es Pfingsten, die sagen, Gott hat mir geoffenbart, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen. Ja, dann machen die das. Überhaupt kein Problem. Die fragen gar nicht, was steht geschrieben. Und in der Praxis werden die Geisteroffenbarungen der falschen Propheten über das Wort Gottes gestellt. Und genau das ist die Schiene, wo Menschen vorbereitet werden letztlich auf diese antichristliche Verführung, auf die Hure Babylon. Und es ist ganz deutlich und sehr, sehr warnend für uns, dass die charismatische Bewegung direkt in die römische Kirche hineinführt. Und die Pfingstbewegung läuft ihr ganz direkt hinterher. Es gibt heute immer mehr Dialogforen und Gesprächskreise zwischen römischen, hochrangigen Vertretern der römischen Kirche und der Weltpfingstbewegung. Die Pfingstler sind im Dialog mit dem Vatikan und sie nähern sich immer mehr dem Vatikan an. Und umgekehrt habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass der neue Papst Franziskus die Pfingstler geradezu wild umwirbt und ihnen alle möglichen Angebote macht, weil er gerne möchte, dass sie mit wieder in die römische Herrschaft hineinkommen. Und sie werden das tun, ganz gewiss. Was die Charismatik angeht, so müssen wir sagen, dass schon von Anfang an ein Großteil der charismatischen Bewegung aus romtreuen Katholiken bestanden hat. Ja, die katholische charismatische Bewegung hat ca. 100 Millionen Anhänger auf der ganzen Welt. Darunter sind Kardinäle und Bischöfe und der Papst ist der persönliche Schutzherr der charismatischen Gemeindeerneuerung in der römischen Kirche. Und die evangelischen Charismatiker akzeptieren die katholischen voll und ganz. Die haben ja dieselbe Zungenreden und dieselben Propheten. Und so sehen wir, wie über die Schiene der Charismatik auch früher bibeltreu gesinnte Christen in die Ökumene und in die Verbindung mit Rom hineingezogen werden. Genauso auch die Lobpreismusik, so dieses Ekstatische und Mystische, dass man auf Offenbarungen hört, auf Träume, das geht genau in die Richtung Roms. In dem Moment, wo ein Christ die Bindung an die Heilige Schrift verlässt, an die Schrift allein, da wird er verführt. Und am Ende steht die Hure Babylon. Und am Ende steht der Antichrist, der eben mit erschreckenden Wunderzeichen die Menschheit verführen wird. Ja? Der falsche Prophet wird Wunderzeichen tun vor dem Tier und die Menschen werden den Antichristen anbeten. Das ist Offenbarung 13 der Höhepunkt. Und letztlich ist die Pfingstbewegung ein Stück weit eine Vorbereitung. Selbst ein überzeugter Charismatiker hat einmal gesagt, er ist der Überzeugung, dass die große Masse der Anhänger der charismatischen Bewegung dem Antichristen auf den Leim gehen wird, weil sie an jedes Wunder und an jedes Zeichen glauben, das irgendwo passiert und keine Unterscheidungsfähigkeit haben. Ja? Und das ist genau der Punkt, dass wir hier eine ganz raffinierte Verführung haben, die letztlich wegführt von dem Herrn Jesus, wegführt von der Schrift, wegführt von echter Christusnachfolge. Man setzt sich betrügerischen Geistern und betrügerischen Lehren aus, wenn man sich dieser Bewegung anschließt. Und es ist große Gnade, wenn man davon noch einmal frei wird. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, dass man nicht mit solchen Dingen spielt. Manche Christen sind neugierig, manche Christen meinen, ha, da kann ich doch mal hingehen, das kann ich doch mal ausprobieren, es macht ja nichts. Und da müssen wir ganz wachsam sein. Wir sollten uns nicht verführen lassen. Der Herr Jesus warnt uns so freundlich und gnädig, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und das wollen wir uns doch auch sagen lassen und zu Herzen nehmen. Ich möchte schließen damit, dass ich doch auch ein Wort der Ermutigung sagen will. Letztlich sind auch dieser Verführung Grenzen gesetzt, ihr Lieben. Letztlich dürfen diese Verführungsmächte die wahren, aufrichtigen Gläubigen nicht antasten und nicht ihren Glauben zerstören. Ja, das ist etwas, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Diese Dinge sind eine Prüfung für unseren Glauben, Aber wir dürfen, wenn wir uns an den Herrn Jesus und sein Wort treu und einfältig halten, dürfen wir wissen, der Herr wird uns auch bewahren. Ich möchte da vielleicht noch mal ein paar Verse lesen aus dem Sendschreiben an Philadelphia, die uns da ermutigen können, dass wir einfach wissen, mitten in dieser verführungsreichen Zeit hat der Herr Jesus einen treuen Überrest, der sein Wort bewahrt und den auch der Herr bewahren wird. Und zu diesem Überrest wollen wir doch gehören. Der Herr sagt, Offenbarung 3, Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Also hier ist eine Verheißung gegeben. Dieser treue Überrest hat eine offene Tür. Mitten in den Verführungen wird es bibeltreue Christen geben und sie dürfen die biblische Wahrheit verkündigen und bezeugen und der Feind kann sie nicht antasten. Und das sind die, die das Wort des Herrn bewahren und die seinen Namen nicht verleugnen. Und das ist eine Ermutigung für uns. Wenn wir sein Wort bewahren und auf ihn warten, dann wird er uns bewahren. Auch in allen Prüfungen und Verführungen dieser letzten Zeit. Da dürfen wir gewiss sein. Gefährlich wird es nur für solche, die abschweifen vom Herrn und abweichen von seinem Wort. Die haben keine Verheißung auf Bewahrung. Das muss man auch ganz deutlich sehen. Und deswegen sollte es uns ein Ansporn sein, wirklich das Wort Gottes zu bewahren, zu studieren und wirklich uns in aller Einfalt und Treue an dieses Wort zu halten. Auch dort, wo es uns Dinge sagt, die unserem Fleisch nicht gefallen, die dem Zeitgeist widersprechen, dass wir diesen bibeltreuen Weg weitergehen, dann würden wir auch als Gemeinden und als Einzelne bewahrt werden. Und dann dürfen wir Überwinder sein. Und dann dürfen wir mitten in dem Chaos dieser Verführungen immer noch die Fahne und das Licht der biblischen Wahrheit hochhalten. Die Gemeinde ist berufen, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit zu sein. 1. Timotheus 3, 15. Und das dürfen wir auch wirklich praktizieren und ausleben und dann wird der Herr uns beistehen. Und wir sind auch gerufen, Fürbitte zu tun für die vielen verführten Leute, die in diese charismatische Bewegung hineingezogen werden. Ich darf in einem Aufklärungsdienst stehen, wo ich auch immer wieder erlebe, dass Menschen wieder herauskommen aus dieser Bewegung. Aber das sind wenige und es ist immer eine große Gnade, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass sie aus dem Fallstrick des Teufels entrinnen, dafür dürfen wir beten, dafür sollten wir beten. Genauso wie wir dafür beten sollten, dass gerade auch die Jugendlichen und jüngeren Gläubigen aus den bibeltreuen Gemeinden bewahrt werden. Denn der Feind legt es vor allen Dingen auf die Jugend an. Und das größte Lockmittel, das werden wir morgen kennenlernen, das ist der charismatische Lobpreis. Diese Musik, die den jungen Menschen, die auf Rock- und Popmusik programmiert sind, so ins Blut geht. Das ist der große Lockvogel, der große Köder des Teufels für diese Bewegung. Wir dürfen also beten um Bewahrung, wir dürfen aber auch beten, dass Gott noch viele Seelen herausrettet aus dieser Verführungsbewegung. Und er tut es, aber ich denke, er will da noch mehr tun und das ist wichtig, dass wir das auch als Gebetsanliegen haben. Ja. Also wir brauchen nicht verzagen, wir brauchen nicht Angst haben. Der Herr Jesus hat einmal gesagt in Bezug auf die Endzeit, wenn ihr diese Dinge kommen seht, so erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und in dem Sinn wollen wir uns ermutigen, den Weg der Treue miteinander gemeinsam zu gehen und im Gebet einzustehen für die, die verführt sind oder die verführt werden können. Ja, damit möchte ich schließen. Und möchte uns noch einladen, wer noch Freudigkeit hat zum Gebet, dass wir noch beten und ich schließe dann.